Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Mein Gast ist heute Eva Sperber. Sie wird 1959 mit einem schweren Herzfehler geboren. Die Prognose der Ärzte ist düster. Eva wird wahrscheinlich nicht älter als 12 Jahre alt werden. Immer wieder schwebt sie in Lebensgefahr und muss mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht werden. Schließlich wagen die Herzspezialisten eine riskante Operation und retten damit ihr Leben. Diese Kindheitserfahrungen haben Eva Sperber geprägt. Manche Zusammenhänge versteht sie erst während ihres Medizinstudiums. Ihre Geschichte erzählt die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in ihrer Autobiografie und heute hier auf ERF Plus. Herzlich willkommen, Frau Dr. Sperber. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Sie sitzen nun vor mir mit gesunder Gesichtsfarbe. Wenn man Sie anschaut, ahnt man gar nicht, was so hinter Ihnen liegt. Sie sind mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen, einer fallotschen Tetralogie. Können Sie das ein bisschen umschreiben, sodass der Laie das versteht, was damit gemeint ist?
Eine fallotsche Tetralogie ist eine Mehrfachfehlbildung des Herzens. Die führt dazu, also gehört zu den sogenannten zyanotischen Herzfehlern. Das heißt, sauerstoffreiches, sauerstoffarmes Blut mischt sich und führt dann dazu, dass man nie genug Sauerstoff im Blut hat. Atemnot, Herzrasen, das Herz versucht ein bisschen schneller zu pumpen, um das auszugleichen. Bei Kindern eine Entwicklungsverzögerung, man kann einfach nicht so gut wachsen, wie man das sollte, weil der Sauerstoff nie ausreicht. Man ist weniger leistungsstark, hat weniger Ressourcen zur Verfügung.
Sie sind oft als Notfall in die Klinik gebracht worden. Haben Sie noch Erinnerungen daran oder wissen Sie das nur von Ihren Eltern?
Ich habe schon noch Erinnerungen daran, allerdings, wie das in dem Alter so ist, mehr an einzelne Episoden, jetzt nicht so an den ganzen Verlauf, sondern so Bilder vom Krankenhaus oder wie ein Arzt an meinem Bett sitzt.
Können Sie so eine Episode beschreiben, so eine Szene, die Sie vor Augen haben?
Also eine Szene, die ich vor Augen habe, ist, dass ich in einem Gitterbett liege und ganz alleine bin. Also da ist irgendwie nichts. Es ist so hell und es ist so eine Neonlampe über mir, die so ein bisschen neblig ist. Und es ist einfach leer, die Szene. Ich liege in dem Bett und sonst ist da nichts.
Ein bisschen auch so einsam gefühlt dann? Ganz ja. Mutterseelenallein?
Ja, irgendwie schon.
Das war ja so eine Zeit, die 60er Jahre, Anfang der 60er Jahre. Das sind die Eltern durften nicht so oft kommen. Wie das heute üblich ist.
Es gab Besuchszeiten und je kränker das Kind war, desto weniger durften sie kommen, was man ja heute anders machen würde. Aber es gab durchaus Zeiten, da durften meine Eltern nur eine oder zwei Stunden am Tag kommen.
Wenn es Ihnen mal so richtig schlecht ging, Sie haben nun gesagt, Atemnot, blaue Lippen. Können Sie sich dann noch an dieses Gefühl, an Ihre Empfindungen erinnern, wie das für Sie war?
Ja, ich habe ja nicht so richtig laufen und mich bewegen können, musste häufig in die Hocke gehen und warten, bis es wieder geht, bis ich wieder Atem kriege. Das war manchmal auch so, also ich würde es jetzt heute als neblig beschreiben, so ein bisschen das Gefühl, was man hat, wenn man hohes Fieber hat, dass man so ein bisschen über sich schwebt und alles, alle realistischen Dinge so in die Ferne geraten. Und man nicht so richtig anwesend ist.
Ich glaube, in Ihrem Buch beschreiben Sie das auch so ein bisschen mit so einem rosa Nebel.
Genau.
Anfang der 60er Jahre steckte ja die Kinderherzchirurgie noch in den Kinderschuhen. Zunächst konnten die Ärzte ihren Eltern wenig Hoffnung auf Heilung machen. Die OP mit Herz-Lungen-Maschine war bei kleinen Kindern noch nicht möglich. Aber dann ging es Ihnen so schlecht, dass man sich doch entschlossen hat, eine Entlastungsoperation zu machen. Sie waren damals 3 Jahre alt. Die hat leider nicht so Erfolg gebracht, wie man sich das gewünscht hätte. Wenn man so oft im Krankenhaus war, sind das traumatische Erfahrungen für Sie gewesen? Würden Sie das heute so sagen?
Es gab schwierige Erfahrungen, aber es war ja irgendwo auch normal für mich. Ich wusste ja nicht, dass das nicht normal ist. Das war halt bei mir so. Und ich habe speziell an die Klinik in München, an die heutige Herzklinik, habe ich auch, an das Deutsche Herzzentrum, habe ich eigentlich auch gute Erinnerungen. Denn es gab so eine alte Schwester, die ich sehr mochte, und die behandelnden Ärzte, die waren sehr zugewandt. Und die konnten Bayerisch, fand ich toll, wollte ich unbedingt lernen, was einem als Kind eben so auffällt.
Sie waren vermutlich dann auch ein bisschen länger in der Klinik. Haben Sie dann Bayerisch gelernt, Bayerisch gesprochen?
Ja, ich war 6 Wochen in der Klinik, konnte hinterher perfekt Bayerisch.
Und dann wieder zurück nach Ludwigshafen, wo Sie aufgewachsen sind.
Genau.
Wo normalerweise ein ganz anderer Dialekt gesprochen wird, genau. Pfälzisch gesprochen wird. Sie haben einmal eine besondere Erfahrung in der Klinik gemacht. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Eine Erfahrung, die Ihnen bis heute noch sehr präsent ist. Können Sie diese Erfahrung teilen?
Ja, da muss ich 4 Jahre alt gewesen sein. Da war ich in der Kinderklinik in Mannheim, auch notfallmäßig eingeliefert. Von meiner Erinnerung liege ich wieder in dem Gitterbett und bin auch festgebunden, weil da alle möglichen Schläuche und Apparate angeschlossen sind. Und es geht mir nicht gut, es ist so neblig. Aber, und es ist dunkel, und dann fliegt außen vor der Fensterscheibe so ein Licht vorbei. Kann mich noch gut erinnern, wie das aussah, so ein Lichtstrahl oder einzelne Punkte. Aber weniger der optische Eindruck als der emotionale Eindruck war so prägend, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein Wesen. Das ist jetzt nicht nur ein Reflex, sondern es ist ein Wesen. Und das kommt zu mir und tröstet mich in meiner Einsamkeit. Und es war so beruhigend, dass ich wohl eingeschlafen sein muss und am nächsten Tag wieder entlassen werden konnte. Also eine sehr tröstliche Erfahrung, die kann ich mir heute noch aufrufen, ich kann das heute noch fühlen, wie das war.
Ich glaube, das war auch so vor Weihnachten, so die Zeit, sodass Sie das auch mit dem Christkind in Verbindung gebracht hatten.
Ja, ich habe mit meinem 4-jährigen Horizont versucht, das zu verstehen, was das ist, und dann kam ich auf das Christkind. Das muss das Christkind gewesen sein.
Wie sah denn Ihr Leben als Kleinkind aus? Was war bei Ihnen anders als bei anderen Kindern? Also Sie hatten keine Geschwister, Ihre Eltern hätten gerne noch Kinder gehabt, aber das ist leider nicht geworden. Ihre Mutter hatte Fehlgeburten, aber Sie hatten eine Cousine, Cousin und waren mit denen auch zusammen. Was konnten diese Kinder und Sie nicht?
Ich musste viel im Bett liegen. Also der normale Alltag sah eher so aus, dass ich ab und zu mal aufstehen durfte und sonst im Bett gelegen habe. Wenn es mir gut ging, dann konnte ich auch mal rausgehen. Meine Cousine, mein Cousin haben damals bei den Großeltern gewohnt mit meiner Tante. Das war nicht weit weg. Und die hatten ein großes Haus. Und wenn ich dann da war, konnte man ganz viel miteinander spielen. Aber die konnten sich viel besser bewegen als ich. Die konnten rennen, die konnten hüpfen, die sind mal rasch in den Garten. Die konnten die Treppe hoch, das konnte ich alles nicht. Also ich musste mehr dann sitzen, und wenn die weggelaufen sind, waren sie eben weg. Und musste ich warten, bis sie wiedergekommen sind.
In Ihrem Buch beschreiben Sie auch, dass Sie so einen gemeinsamen Urlaub in den Bergen gemacht haben und dass die anderen dann Skifahren waren oder Skifahren gelernt haben. Aber für Sie war das nicht möglich. Wie haben Sie das empfunden?
Ich fand's toll, dass ich dabei war. Es ist mir nicht aufgefallen, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich ja vielleicht auch Skifahren könnte. Ich glaube, da hat eher meine Mutter drunter gelitten, dass sie sich das gewünscht hätte. Sie hat mich auf den Schlitten gepackt und durch die Gegend gezogen. Das war für mich normal, und ich war froh, dass ich draußen war und dass ich dabei sein konnte.
Gab es mal so besondere emotionale Erlebnisse in Ihrer Kindheit?
Ich war ja sehr oft im Krankenhaus, und ich habe das eher erlebt als, ich kann da nicht viel dran machen. Die Erwachsenen beschließen, wann ich ins Krankenhaus muss und dann ist es eben so. Und diese eine Situation war so, dass ich ein starkes Erbrechen hatte und dann nicht mehr von selber aufhören konnte. Der Kinderarzt war da, es war spät am Abend. Und dann hat mich mein Vater auf den Schoß genommen und hat gesagt, pass mal auf, der Kinderarzt meint, du musst ins Krankenhaus, aber eigentlich wollen wir das jetzt nicht schon wieder. Und wenn du es schaffst, nicht mehr zu erbrechen, dann kannst du hier bleiben. Und das war für mich so ein Aha-Effekt. Ich dachte, ich kann ja was machen. Und dann hat er mich ein bisschen angeleitet, so mit Atmen, mit Beruhigen. Und es ist tatsächlich gelungen. Ich habe es geschafft, dass ich nicht mehr erbrechen muss. Sicher auch mit Medikamenten, die ich bekommen habe. Und dann durfte ich zu Hause bleiben. Mhm. Das war eine besondere Erfahrung. Ich kann tatsächlich was dran machen, ob ich in die Klinik muss oder nicht.
Ja, dann hat sich aber doch Ihr Zustand nach und nach sehr verschlechtert. 1964 mit 5,5 haben dann die Herzspezialisten in München gewagt, Sie als eines der ersten Kinder in Deutschland mit der Herz-Lungen-Maschine zu operieren. Und diese Operation ist geglückt. Wie ging es Ihnen, als Sie aufgewacht sind?
Als ich aufgewacht bin, war ich erstmal schrecklich wütend.
Warum?
Weil ich ja wusste, operieren ist scheußlich und das will ich nicht. Und ich habe der Schwester vorher das Versprechen abgerungen, dass sie mich nicht operieren. Und dann hat sie gesagt, ja, wir operieren dich nicht, aber schnauf mal da rein. Und dass man wo reinschnauft, kannte ich ja irgendwie von dem Sauerstoff. Hab gedacht, na gut. Und dann bin ich aufgewacht und war festgebunden. Und da war noch so eine grüne Schwester, die da irgendwas gemacht hat im Hintergrund. Die kam dann schnell gesprungen und hat gesagt, du darfst dich jetzt nicht bewegen, du bist frisch operiert. Und da war ich furchtbar wütend. Aber das konnte ich nicht lange halten, weil ich war ja frisch operiert und ich hatte einfach keine Kraft, um wütend zu sein. Aber das ist so ein Stück versunken, dieser Ärger. Es war so ein Stück Ohnmacht. Jetzt haben die mir das versprochen und haben es dann nicht gehalten. Mhm. Ich wusste ja nicht, was das für eine Bedeutung hat, was da gerade von Meilensteinen gelungen ist. Hat mir niemand erklärt vorher. Also ich war erstmal wütend und ohnmächtig.
Und Sie mussten sich auch erstmal erholen von dieser großen Operation. Haben Sie dann doch gespürt, jetzt ist etwas zum Positiven passiert, jetzt verändert sich was? Ist da so ein, haben Sie gespürt, jetzt kriege ich besser Luft, jetzt kann ich mich besser bewegen?
Also daran kann ich mich jetzt nicht so bewusst erinnern, weil das war ja nicht so ein Sprung, sondern das ist so allmählich passiert. Ich wusste ja auch nicht, dass das zu erwarten ist, dass das passieren sollte. Es wird aber beschrieben, dass ich mich dann immer besser und auch länger bewegt habe und meine Möglichkeiten schon ausgenutzt habe.
Manches war ja dann ganz neu für Sie. Haben Sie was Neues entdecken und lernen können dann, als Sie fitter geworden sind?
Ja, ich konnte rausgehen. Wir haben in so einem verkehrsberuhigten Gebiet gewohnt. Da haben die Kinder noch viel auf der Straße gespielt. Und ich konnte dann da auch mal rausgehen in die Gärten. Vorher hat mein Vater mich immer in den Sandkasten getragen vom Nachbargarten. So ab und zu mal, dass ich da mitspielen durfte. Und jetzt konnte ich selber hingehen. Ich habe Fahrradfahren gelernt. Also nicht gleich, aber so dann nach einem Jahr oder anderthalb. Und ich konnte im Prinzip die Dinge tun, die andere Kinder auch tun. Nicht gleich und ich war nicht so fit wie die, aber es wurde immer besser.
Sie sind dann auch bald eingeschult worden. Haben Sie gut in die Klassengemeinschaft hineingefunden? Weil Sie waren ja vorher wahrscheinlich nicht im Kindergarten. Das war ja gar nicht möglich.
Ich war nicht im Kindergarten. Kinder fanden es immer langweilig bei mir, weil da war nichts los. Damals hatte man noch im April die Einschulung. Das Schuljahr hat im April begonnen. Das heißt, das war gerade ein halbes Jahr nach meiner Operation. Deswegen hat man mir dann noch ein halbes Jahr Sonderferien gegeben. Ich kam also erst im Oktober in die Klasse und das war schwierig. Weil die Klasse hatte schon zusammengefunden und ich kam dann da rein. Ich wusste ja nicht, wie man mit Kindern umgeht. Das war alles neu für mich. Die kannten sich schon und hatten das schon länger geübt. Und der erste Test war der Pausenhof. Wir spielen jetzt Fangen. Und da hatte ich keine Chance. Also da bin ich untergegangen. Da musste ich mir dann irgendwas anderes überlegen. Aber Fangen,
Die anderen waren einfach schneller.
Die waren schneller. Man hat damals Eisenfangen gespielt. Ich weiß nicht, ob man das heute auch noch tut.
Was meinen Sie damit? Was war das?
Man musste Eisen berühren, dann konnte man nicht gefangen werden. Und das Kind, was das nicht hingekriegt hat, war als nächstes dran als Fänger. Und ich war immer dran als Fänger und habe keinen gekriegt.
Ziemlich frustrierend.
Ja.
Aber sicherlich nach und nach hat sich das auch bei Ihnen gesteigert, dass Sie eben beweglicher geworden sind, dass Sie schneller geworden sind.
Im Fangen war ich nie gut, aber ich konnte Fahrradfahren lernen, ich konnte schwimmen lernen, ich konnte Skifahren lernen und ich konnte mich frei bewegen.
Und Sie haben sich auch gerne bewegt. Im Buch erinnere ich mich an eine Passage, wo es heißt, der Lehrer hat ihrer Mutter oder ihren Eltern irgendwann gesagt, wo Eva ist, da ist Unruhe. Was hat er damit gemeint?
Das war am Anfang meiner Gymnasialzeit. Ich habe mich gerne bewegt, aber ich glaube, das war mehr so eine Zappligkeit. Wir waren 40 Fünftklässer. Ich war zum ersten Mal mit Jungen und Mädchen in einer Klasse. Die Jungen haben sich geprügelt, die Mädchen haben sich gezankt. Es war sowieso immer irgendwie laut. Und ich war nicht diejenige, die da still gesessen hat. Ich habe, glaube ich, auf alles reagiert.
Hat sich das dann irgendwann so ein bisschen beruhigt oder vielleicht hatten Sie auch so einen Nachholbedarf, weil Sie ja früher auch viel im Bett liegen mussten?
Ich hatte bestimmt einen Nachholbedarf. Ich hatte auch ja motorisch einiges aufzuholen. Und dazu muss man sich auch bewegen, sonst klappt das ja nicht. Irgendwann hat sich das erledigt, aber es hat ein paar Jahre gedauert.
Ihren Eltern ist sicherlich ein Stein vom Herzen gefallen. Die haben sich sicher sehr gefreut über die positive Entwicklung. Wenn man sich das vorstellt, ständig mussten sie damit leben, dass ihr Leben in Lebensgefahr war. Was haben ihre Eltern ihnen erzählt von dieser Zeit, wo sie so schwer krank waren?
Während dieser Zeit haben sie mir eigentlich nichts erzählt. Hinterher, da war ich aber vielleicht schon 10, hat mir mein Vater irgendwann mal so die technischen Dinge erklärt. Du hattest einen Herzfehler und da war ein Loch im Herzen und so. Das fand ich dann schon mal sehr aufschlussreich. Aber von dem, was es für sie bedeutet hat, haben sie mir lange nichts erzählt. Erst als ich erwachsen war, hat meine Mutter dann immer wieder gesagt, ach, was so ein armes, krankes Kind. Und dann will man das ja gar nicht mehr hören.
Ihre Mutter hat Ihnen auch einen Brief geschrieben. Den haben Sie später dann gelesen. Was stand da drin?
Meine Mutter hat mir einen Brief geschrieben, nachdem klar war, dass sie eine Anbindung in München in der Herzklinik bekommen konnten. Da war ich noch kein Jahr alt. Und sie hat dann beschlossen, oder meine Eltern haben beide beschlossen, das soll eine ganz normale Erziehung werden. Wir wollen sie jetzt nicht so verhätscheln. Und wir freuen uns einfach drauf, wenn sie einen normalen, guten Lebensweg haben kann. Und ja, meine Mutter hat dann auch so reingeschrieben, das wäre doch schön, wenn ich irgendwann mal selber Familie gründen könnte und sie dann Oma wird. Das war ein sehr positiver, sehr liebevoller Brief. Was ich aber vermisst habe, war, es stand überhaupt nichts von meiner Krankheit drin. Also stand nicht drin, wir wünschen dir, dass du gesund wirst oder dass wir die nächsten Jahre miteinander überstehen oder... Wir haben jetzt alle Angst um dich, aber wir hoffen, dass es gut geht und es dann alles normal wird. Sowas stand nicht drin.
Haben Sie mal mit Ihrer Mutter drüber sprechen können später?
Ich habe einmal mit ihr drüber gesprochen, da war ich schon lange erwachsen, hatte selber Kinder. Und dann konnte sie meine Frage gar nicht verstehen. Also sie sagte dann, naja, sowas hält man doch nicht fest, das schreibt man doch nicht auf. Das ist ja genug, wenn man das erleben muss und dann ist es rum und dann ist gut.
Also es war so ein Tabu, dass man über diese Herzerkrankung nicht spricht.
Ja.
Wie hat das auf Sie gewirkt? Was hat das mit Ihnen gemacht?
Das war ein schwieriger Punkt. weil ich ja verstehen wollte, was da mit mir los ist, als ich dann gemerkt habe, dass es doch gar nicht so normal ist und dass andere Kinder anders sind, wollte ich ja wissen, warum ist das bei mir so und was ist da los? Ist vielleicht jemand schuld? Hat jemand was falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Da hatte ich viele Jahre damit zu tun, dass ich dachte, ich hätte was falsch gemacht und deswegen bin ich so krank. Hätte mir geholfen, wenn mir das jemand mal richtig erklärt hätte.
Aber Sie haben das natürlich damals auch nicht so ausdrücken können, sondern das war so ein inneres Gefühl. Bei mir stimmt etwas nicht, ich bin schuld an dieser Geschichte, dass es meinen Eltern...
Bei mir stimmt was nicht, es ist was ganz Schlimmes und man darf nicht drüber reden.
Was hat Ihnen geholfen, sich von diesen Gedanken zu lösen, sich da innerlich frei zu schwimmen?
Also einmal bin ich natürlich älter geworden und der Verstand ist gewachsen. Es hat mir auch in meinem Medizinstudium geholfen, dass ich die Zusammenhänge gelernt habe, obwohl ich da immer so einen Widerstand hatte. So, das darf man nicht so genau wissen, merkwürdig, aber ja, ist so. Es hat mir geholfen, dass ich entdeckt habe, wie meine Eltern damit umgegangen sind. Dass sie mir manches, oder besonders meine Mutter auch, mir Medikamente als Schlafmittel verkauft hat. Wo ich hinterher gelernt habe, das war gar kein Schlafmittel, das war ein Blutdruckmittel. Also es hat mir geholfen, die Sache realistisch einzuordnen. Und natürlich auch in der Kinderheilkunde zu lernen, es gibt solche Herzfehler und es sieht so und so aus und dann macht man das und das. Ja genau, wo ist da die Schuld?
Der Glaube an Gott hat auch eine Rolle gespielt bei Ihrem Verarbeitungsprozess, Ihrer Geschichte. Angefangen von der Erfahrung, wo Sie beschrieben haben, von diesem Licht, das Sie getröstet hat, dieses Christkind. Wie ist das denn weitergegangen bei Ihnen? Wie ist aus Ihrem Kinderglauben ein Erwachsenerglaube geworden?
Das Christkind war mir immer sehr wichtig, weil das ist mir ja begegnet. Und das war so eine sehr zugewandte, tröstliche Erfahrung. In der Schule habe ich Religionsunterricht bekommen, die war ja evangelisch. Und wir hatten eine Lehrerin, die uns biblische Geschichten erzählt hat. Die habe ich bis dahin nicht gehört. Da ist bei mir so der Gedanke gewachsen, das Christkind ist ja nicht nur ein Baby gewesen, sondern wurde dann auch ein Kind und ein erwachsener Mann und hat wichtige Sachen gemacht und andere Leute kennen diesen Mann, diese Person auch und finden den auch ganz wichtig und er hat bei ihnen was Ähnliches ausgelöst wie bei mir. Also das war so ein Aha-Effekt. Das ist jetzt nicht nur bei mir gewesen, sondern andere Leute können sowas auch erleben. Da gibt es zum Beispiel ein Kirchenlied, was wir damals auswendig lernen mussten. Das orientiert sich an dem Psalm 103. Das ist ein Loblied, lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Und dann geht's weiter, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspüret? Ich dachte, ja, stimmt. Lobe den Herrn. Und später, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Hat er. Also hat mich sofort überzeugt, genau so war es. Und das war eine sehr feste emotionale Grundlage, die ich da hatte. In der Teenagerzeit, in der Konfirmandenzeit, musste der Verstand ja dann auch noch nachkommen. Und ich habe lange Zeit gesagt, naja, wenn man Gott braucht, dann bastelt man sich eben einen. Und so wie man das damals gesagt hat und die Konfirmandengruppe das gesagt hat. Dann bin ich aber in eine Teestube geraten, wo ich Leute in meinem Alter, Ende Teenagerzeit, kennengelernt habe, die sehr fest geglaubt haben und die ihren Verstand da durchaus mit in Einklang bringen konnten. Ich war in TC, was mich auch vom Verstand her überzeugt hat. Das war auf der einen Seite eine sehr tiefe Lebensgemeinschaft mit einem selbstverständlichen Glauben, aber auch sehr intellektuell anspruchsvollen Predigten. Ich habe gedacht, es geht ja doch zusammen. Ich bin im Medizinstudium in einen Ethikkreis eingeladen worden. Ich denke, Gott ist mir irgendwo nachgegangen. Wenn ich das heute erzähle, muss ich fast ein bisschen schmunzeln. Denn das waren auch wieder Christen, die mich da eingeladen haben. Und natürlich hat man als Medizinstudent Fragen. Wie können wir gute Ärzte werden? Wie gehen wir mit den Lebensfragen unserer Patienten um? Und die haben das aus ihrem christlichen Glauben versucht zu beantworten. Und das hat dazu geführt, dass ich mit einer Freundin in der Bibel gelesen habe und gemerkt habe, mein Verstand wird da ernst genommen, ich muss den gar nicht abschalten, der gehört dazu. Und ich darf so viel fragen und verstehen, wie ich ihn kriege, und trotzdem bleibt diese emotionale Basis. Ich bin einfach frei und geliebt und darf mich entfalten. Und dann im Studium habe ich es irgendwann zusammengekriegt und gedacht, ja, das ist der Gott, den ich als Kind erlebt habe, und der ist auch für mein erwachsenes Leben tragfähig.
Man könnte ja auch meinen, warum, Gott, hast du mir das alles zugemutet in meiner Kindheit, dass ich so herzkrank gewesen bin? Hatten Sie diese Frage irgendwann?
Nein.
Also haben Sie sich gar nicht so mit diesem Thema auseinandergesetzt?
Doch, aber die Frage ist nicht entstanden. Ich denke, es war für mich einfach erstmal normal, wenn man als Kind in sowas reinwächst. Und später hatte ich ja auch diese emotionale Erfahrung, dass es einfach trägt. Das war schwer, aber ich hatte was, was mich trägt. Und das habe ich dann nicht mehr in Frage gestellt.
Sie haben sich für einen Beruf im medizinischen Bereich entschieden. Das sind Sie ja möglicherweise auch erinnert worden an das, was Sie erlebt haben, wenn man Spritzen geben muss, wenn man das Tatütata vom Rettungswagen hört. Wie war das für Sie?
Das Tatütata vom Rettungswagen hat mir lange Zeit Herzrasen verursacht. Ich habe da mal im Studium ein Zimmer gehabt, was so an der Einfahrtsschneise zur Uniklinik lag. Da kam andauernd Tatütata. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum kann ich mich nicht konzentrieren, wenn der da vorbeifährt? Ist mir später klar geworden, dass das ja eine eigene bedrohliche Erfahrung war, die sich damit verbunden hat. Ich bin dann aus anderen Gründen umgezogen und dann hat sich das auch wieder erledigen lassen. Aber mit der Notfallmedizin bin ich nie warm geworden.
Sie sind Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie geworden. Warum gerade dieser Fachbereich?
Also mir war klar, Notfallmedizin ist es nicht. Ich brauche Zeit, mit meinen Patienten sprechen zu können. Mir ist die Krankheitsverarbeitung eigentlich wichtiger als das, was ich jetzt konkret da tue. Im körperlichen Bereich und nirgendwo sonst in der Medizin hat man so viel Zeit mit einem Einzelmenschen wie in meinem Fachbereich.
Was haben Sie von Ihrer Geschichte mitgenommen für die Begegnung mit Ihren Patientinnen und Patienten?
Ich will erstmal zuhören. Ich will erstmal wissen, wie der andere diese Situation erlebt hat. Denn es kann was ganz anderes sein, als das, was ich mir vorstelle, was er erlebt haben könnte. Und ich will irgendwo auch ehrlich sein. Also so, in diesem Ethikkreis haben wir noch besprochen, soll man Patienten die Wahrheit sagen? Das hat sich, glaube ich, auch im allgemeinen Diskurs inzwischen weiterentwickelt. Aber ich würde heute sagen, unbedingt so viel Wahrheit, wie ein Mensch verträgt, sollte man ihm auch zumuten. Also mir hätte das sehr geholfen und das würde ich anderen auch wünschen.
Sie gestalten Patientengottesdienste mit. Warum ist Ihnen das wichtig?
Das ist eine wunderschöne Arbeit. Sie haben die Christen im Gesundheitswesen begonnen in Hamburg. Ich habe das vor einigen Jahren kennengelernt und wollte das unbedingt in meiner Stadt in Ludwigshafen auch anbieten können. Hat sich dann eine Möglichkeit ergeben im ambulanten Bereich. Es ist mir wichtig, dass Menschen eine Hilfe erfahren können in ihrer Krankheit. Da gibt es so viele Fragen, so viel Einschränkungen, so viel, was man umdenken muss. Gerade in so einer Phase entstehen ja auch Fragen nach Gott oder vielleicht, wenn das Leben in Gefahr ist, wie geht's mit mir weiter? Und ich möchte da eine Hilfe erfahrbar machen, die ich selber erfahren habe.
Sie haben jetzt schon gesagt, das findet im ambulanten Bereich statt, also in irgendeiner Ambulanz? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wo machen Sie diese?
Zurzeit in der Kirchengemeinde, aber das soll eigentlich überkonfessionell sein und könnte auch ein ganz profaner Raum sein. In der Klinik gibt es ja die Klinikseelsorge und da ist sie auch gut aufgehoben. Da wollen wir auch keine Konkurrenz sein. Aber nicht alle Patienten sind in der Klinik. Man wird ja heute immer sehr schnell wieder entlassen und dann ist man ja noch nicht immer gesund. Und auch mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder Schlaganfällen oder aus dem neurologischen Bereich, aus dem orthopädischen Bereich, gibt es ja viele Sachen, mit denen man sich rumschlagen kann, die das Leben behindern und wo man Hilfe brauchen kann.
Sie haben eine eigene Praxis gehabt als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie haben geheiratet, Sie haben Kinder bekommen. Das, was sich Ihre Eltern auch gewünscht haben, das klingt nach einem ganz normalen Leben. Oder gab es da doch immer noch diesen Schatten der Vergangenheit, den Sie gespürt haben im Laufe Ihres Lebens?
Also körperlich hatte ich keine Einschränkungen mehr. Ich konnte alles machen. Es gab lange diesen Schatten, da ist irgendwas Schlimmes. Oder ich muss mich unter Umständen verstecken, damit andere nicht sehen, wie ich wirklich bin. Also das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich das auflösen konnte.
Warum verstecken?
Naja, so die Erfahrung, da ist was Schlimmes und man darf nicht drüber reden. Ich konnte es zuordnen, ich konnte sehen, dass es mit dem Herzfehler das nicht war, aber so dieses Gefühl, vielleicht sehen die ja was in mir, was sie nicht sehen sollten. Das hat mich schon eine Weile begleitet. Mhm. Also das würde ich so als diesen Schatten bezeichnen.
Hat Ihnen da vielleicht auch der Glaube ein Stück weit geholfen, dass man ja vor Gott ganz ehrlich und echt sein darf?
Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Also, dass er mich sieht, wie ich bin und dass er mich liebt, wie ich bin und dass er mir hilft, mich zu entwickeln und die Person zu werden, die er angelegt hat und meine Gaben und Fähigkeiten ernst zu nehmen und zu fördern, das hat mir sehr geholfen, ja.
Wenn man weiß, das Leben hätte schon früh enden können, irgendwann haben Sie das ja auch erfahren, dass die Ärzte die Prognose hatten, dass Sie vielleicht nur 12 Jahre alt werden. Wie beeinflusst das so das Lebensgefühl?
Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar für ein ganz normales Leben. Also ich muss nicht irgendwelche tollen Sachen machen. Ich finde einfach, das normale Leben ist ein Geschenk.
Es könnte auch sein, dass man nach Ihrer Geschichte, dass man auch Angst hat, dass irgendwas Ernsthaftes nochmal kommen könnte mit dem Herzen. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht eher gefährdet wären für einen Herzinfarkt nach Ihrer Geschichte?
Ja, für einen Herzinfarkt nicht, aber für andere Sachen schon. Ich bin ja davongelaufen, ich war ja nie wieder bei einer Kontrolle, was man gar nicht so laut sagen darf, weil natürlich wäre das wichtig gewesen. Aber für mich war es auch wichtig, mich erstmal normal zu fühlen. Als ich 60 wurde, bin ich dann von einem Hausarzt überzeugt worden, ich sollte jetzt doch mal wieder in eine kardiologische Kontrolle gehen. War mir ja klar, habe ich auch gemacht. Und dieser Kardiologe war erstmal begeistert und hat gesagt, das ist ja toll geworden. Vielleicht sind Sie die älteste Patientin in Deutschland. Also nicht, weil sie so alt sind, sondern wegen dieser Geschichte. Das kann man ja noch nicht so lange. Aber er hatte dann auch Bedenken, dass ich vielleicht ein Aortenaneurysma haben könnte. Das ist eine Ausweitung der Aorta und die wird dann so ein bisschen dünnwandig. Und wenn man Pech hat, kann das platzen. Und dann ist man ziemlich schnell tot. Da habe ich schon Angst bekommen. Ja, mit sowas habe ich nicht gerechnet. Hätte ich eigentlich können, wenn ich meinen Verstand eingesetzt hätte, habe ich aber nicht.
Und das hat dann eine Weile gedauert, bis dann auch das MRT gemacht wurde, um das dann abzuklären. Diese Zeit der Ungewissheit, wie haben Sie die erlebt?
Da hatte ich viel Angst, das war schwierig. Ich habe auch gebetet, Gott gebeten, mir irgendwas an die Hand zu geben, an dem ich mich festhalten kann. Ich weiß ja, dass er da ist, aber ich kann es gerade nicht greifen. Und er hat mir ein Traumbild geschenkt, wo ich ein ganz ähnliches Gefühl wiedererlebt habe wie in dieser Christkindbegegnung, als ich kleines Kind war. Der Traum ging so, dass ich in einer Seilbahn saß und nach oben gefahren bin. Die Seilbahn hatte eine Mittelstation und es war einfach wunderschön, in dieser Seilbahn zu fahren. Ich war so entspannt und habe gedacht, oh toll, wenn ich oben bin, werde ich erwartet und da ist es schön und oh ja, ich will da hoch. Und dann hielt er aber an der Mittelstation und ich musste aussteigen. Ach, schade. Ich wollte gar nicht aussteigen, ich wollte nach oben fahren. Und es war klar, wenn ich oben bin, ist mein Leben zu Ende und bin ich bei Gott. Und dieser Traum hat mir einfach nochmal gezeigt, dass es so ein, ja, dass es im Leben vielleicht eine Gefahr ist, dass ich Angst haben kann, aber dass das Ende gut ist. Eines Tages werde ich da oben ankommen und dann ist es da schön.
Dann gab es aber Entwarnung nach dem MRT. Dann wurde nichts Auffälliges gefunden.
Genau.
Und dann haben Sie erstmal groß Ihren 60. Geburtstag gefeiert.
Ja.
Ein rauschendes Fest gemacht.
Ja.
Der Titel Ihres Buches lautet Mein Leben als Sonderausgabe. Wie ist dieser Titel entstanden?
Ja, Sie haben ja eben schon angesprochen, ich hatte ein MRT, um dieses Aortenaneurysma abzuklären. Und es war eine ältere Krankenschwester, die mich da begleitet hat und mir gesagt hat, wie ich mich hinlegen soll und so. Und das war eine sehr einfühlsame Frau, die hat dann gefragt, ja, warum machen wir das eigentlich? Ah, phallische Tetralogie, weiß ich nicht, was das ist. Hat sich das erklären lassen und dann guckt sie mich an und sagt, ach so, Sie sind eine Sonderausgabe vom lieben Gott. Und das fand ich so passend, als ich gedacht habe, die hatte wirklich ins Schwarze getroffen. Das ist mein Titel.
Das klingt sehr positiv, finde ich. Mhm. Frau Sperber, hinter Ihnen liegt eine herausfordernde Zeit als herzkrankes Kind, die Verarbeitung der Vergangenheit, eine engagierte Familienphase, viele Jahre als Fachärztin, mittlerweile sind Sie im Ruhestand. Wie sehen Sie Ihr Leben im Rückblick?
Ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich weiß nicht, wie es geworden wäre, wenn ich die Erkrankung nicht gehabt hätte, aber ich denke, ich habe von meinem Lebensverständnis, von meiner Gottesbegegnung her Dinge erfahren, auf die ich nicht verzichten möchte. Und ich bin einverstanden damit.
Welche Pläne haben Sie noch für die Zukunft? Was würden Sie gerne noch mal so anpacken und machen?
Ich hatte ja in meinem Beruf mit vielen alten Menschen zu tun, die am Schluss so meckrig werden und so eine Belastung für ihre Umwelt werden. Und ich habe mir vorgenommen, ich hoffe, dass es mir gelingt, ich möchte ein zufriedener alter Mensch werden. Und es ist natürlich die Frage, wie das gelingen kann. Ich denke, ich werde meine Ressourcen pflegen. Das hilft mir und es hilft auch anderen, die können davon profitieren.
Was sind Ihre Ressourcen?
Ich schreibe gerne. Sieht man ja daran, dass ich ein Buch geschrieben habe. Ich schreibe auch andere Texte. Und das soll zur Freude und zur Ermutigung dienen, auch anderen. Ich tanze gerne, das mache ich auch heute noch. Ich reise gerne. Ich muss nicht alleine im Urwald gewesen sein oder auf irgendeinem einsamen Fluss rudern, sondern ich möchte Menschen begegnen, ihre Kultur kennenlernen, verstehen, wie andere denken. Das erweitert meinen Horizont. Das führt zu neuen Geschichten, die ich schreiben kann. Und das führt auch zu einem Verständnis für andere Menschen. Ich finde das eine sehr friedensfördernde Tätigkeit auch. Ist ja heute auch wichtig. Und mein Glauben. Last not least, Gott begegnen und ihn Menschen lieb machen. Anderen Menschen die Erfahrung zugänglich machen, die ich haben durfte. Vielleicht auch ohne, dass sie so schlimm krank sein müssen.
Dankeschön, Frau Sperber, dass Sie uns aus Ihrem Leben erzählt haben. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, dass Sie noch viele Reisen machen können, dass Sie noch viele Menschen ermutigen können, zum Glauben ermutigen können, auch durch Ihre Patientengottesdienste, die Sie halten. Gottes Segen für Sie.
Vielen Dank.
Das war das Gespräch mit Dr. Eva Sperber, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ihre Erfahrungen als herzkrankes Kind und die Verarbeitung der Vergangenheit beschreibt sie in ihrer Autobiografie »Mein Leben als Sonderausgabe«. In unserem Online-Shop ist sie erhältlich. Einen Link zum Bestellen und diese Sendung zum Hören und Weiterempfehlen finden Sie in unserer ERF Plus Audiothek. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mögen, bis bald. Tschüss, sagt Simone Nickel.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.